So, und der Text zu dem Lied, das wir gesungen haben, zu diesem Chorus, steht im Psalm 103. Es ist auch das Thema der heutigen Morgenstunde. Ich lese aus Psalm 103 die Verse 1 bis 9. Ein Psalm von David. Preise Jehova meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise Jehova meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Jehova übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Kindern Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist Jehova, langsam zum Zorn und groß an Güte. Er wird nicht immerdar rechten und nicht ewiglich nachtragen. Soweit. Wir wollen beten. Wir möchten einstimmen in diesen Lobgesang des Psalmisten. Wir möchten mit unserem Herzen und mit unserer Seele dich preisen und anbeten und auch mit unserem Verstande dir Dank sagen, denn immer wieder erfahren wir deine Güte und deine Barmherzigkeit. Wir erfahren dein Durchtragen. Wir erkennen immer wieder, dass du auch in dunkler Zeit und auch wenn Wolken über uns hinwegziehen, Licht, Trost und Kraft in unsere Herzen hineinschenkst. Und so möchten wir dir vertrauen. Wir möchten bauen auf dein Wort und auf deine Verheißungen. Wir danken dir für alle Ermunterung, die wir erfahren dürfen durch die Verkündigung deines Wortes und aus dem Lesen deines Wortes. So schenke auch heute Morgen wieder viel Gnade zum Zeugnis und zum Hören. Amen. Wir singen jetzt noch gemeinsam aus dem grünen Liederbuch das Lied Nummer 48 und wir haben eine blasende Begleitung dabei. Es passt so recht mit Trompetenschall, lobet ihn mit Trompetenschall, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. 48, 1, 2 und 5 bitte.
Ich muss nochmal fragen, du gehst mal. So, liebe Geschwister und Freunde, es ist nun mein letzter Dienst als Bruder Leier. Den letzten Tag sagte ich, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Also für mich kann ich es ja selber sagen. Und er meinte seine letzte Stunde, das kann man ja auch anders deuten. Ne? Der Bruder Muhl hat das ja öfter so formuliert. Er meinte das aber auch im Hinblick auf Heilsgeschichte und Prophetie. Im Rahmen des Gesamtthemas Junge mit den Alten sollen loben den Namen des Herrn, habe ich ja immer wieder Lob, Preis, Dank und Anbetung in meiner Thematik in besonderer Weise betont. Bruder Leier hat beides auch miteinander verbunden, Heil, Lobpreis, dann Bruder, unser lieber Bruder, Pastor Henninger. Ja, also geht das manchmal. Man wird doch schon älter, nicht? Da muss man suchen am Namen. Der hatte das Heil in Christus, die Erlösung vom Römerbrief her. Und unser lieber Dr. Max König hat mir die pädagogische Seite in den Vordergrund gestellt. Heute noch einmal Lob und Preis, diesmal von Psalm 103 her. Im Alten Testament, in den Psalmen, ist vieles vorabgeschattet, was in Christus wesensmäßig ist. Ist manches verborgen, denn das Wort Gottes ist mehrfach geläutert. Und so dürfen wir hier aus diesem Psalm sicher einiges herausholen, auch von der neutestamentlichen Perspektive her, von dem Heil in Christus, von dem, was der Gemeinde geschenkt ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Innerstes seinen heiligen Namen. Es ist ein Imperativ, ein Befehl. Es steht uns also nicht frei zu, das tun oder lassen zu können. Einen Befehl haben wir auszuführen. Gestern fragte mich eine liebe Schwester nach meinem Dienst am Mittwochabend, als ich die Frage stellte, Lob aus dem Geist oder der Seele. Ja, wie weiß ich denn das, ob das aus der Seele kommt oder aus dem Geist? Und daheim, wenn ich in der Stille bin, dann tue ich das. Jawohl, es ist so, dass wir bestimmte Aufforderungen der Schrift nicht nach unserer Seelenverfassung, nach unserer emotionalen Verfassung praktizieren sollen, müssen, dürfen, sondern da steht das einfach. Und wenn wir neues Leben aus Gott haben, hier heißt es ja, das Innere, all mein Inneres soll loben, dann kann ich das auch tun. Ebenso wie der Befehl lautet, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ja, wenn ich Leid habe, Nöte, Probleme mich drücken, kann ich mich da freuen. Nur dann, wenn der Quell meines Heils, Quell der Freude, auch Quell des Lobliedes, dieser Laudatio in Christus ist. Und wenn wir in Christus sind und er in mir, dann kann mein Inneres loben. Und dann ist aber auch die ganze Seele, das heißt der ganze Mensch beteiligt. Wenn man so manchmal in eine Versammlung schaut und Lob- und Danklieder werden rein formal von oben hier abgekündigt und verlangt und dann singt die Gemeinde so ein Lob- und Danklied wie einen Trauermarsch. Ja, wenn es nicht von innen herkommt, wenn nicht der Heilige Geist uns inspiriert und zu Lob und Dank und Anbetung treibt, und zwar im Geist der Wahrheit, dann ist das eine formale Sache. Oder das andere Extrem, die Emotionen werden durch ganz bestimmte Chorusse mit Rhythmen, manchmal heißen Rhythmen, und einer so eingängigen Melodie regelrecht aufgeputscht. Das ist das andere. Und darum hatte ich ja gesagt, wir müssen unterscheiden lernen, wo kommt das her? Wenn der Geist Gottes uns treibt, wenn wir dann diesem Befehl nachkommen, dann dürfen wir es im Aufschauen auf ihn tun. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich auch manches aus dem eigenen heraus tun, das ist seelisch. Darf ich nochmal sagen, der Mensch, bezeugt die Bibel, besteht aus Geist, Seele und Leib. Bei einem Nichtwiedergeborenen ist der Geist ein glimmender Docht. Er hat eine Ahnung von dem, dass Gott der Schöpfer da ist. Aber nur dann, wenn wir ein neues Herz, einen neuen Geist bekommen haben, wie schon Hesekiel in Kapitel 36 sagt, dann können wir, was in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 steht, in dieser Prioritätenfolge Geist, Seele und Leib dem Herrn begegnen und kann er uns durch und durch heiligen. Das müssen wir immer wieder sehen. Geist hat Priorität, nicht die Seele und schon gar nicht der Körper. Aber wenn vom Geist her die Inspiration kommt, dann soll auch die Seele unter den Geist gefangen genommen werden, ihm untertan sein, und dann kann auch der Körper das ausführen, was der Herr möchte. Und darum auch das Loben. Und die seelischen Dimensionen wollen, fühlen, denken. Der Wille, das Gefühl, der Verstand. Das muss miteinander in Harmonie geschehen. Wir haben in der Pädagogik, wenn es um Lernprozesse im Unterricht ging, unter dem Aspekt der Intention, der Zielsetzung, auch immer wieder diese drei Momente gleichrangig gesehen, und dann kommt noch das soziale Lernen dazu, alles, was in der Gemeinschaft geschieht. Es wird unser Wille beeinflusst vom Gefühl, das merken wir. Wenn die Stimmung hoch ist, dann sind wir eher bereit, auch in diese Richtung etwas zu unternehmen. Aber im Bereich des Glaubens geht es gar nicht zuerst um unsere Gefühle und Stimmungen. Denn der Glaube, der es mit unserem Herrn hat, der Glaube, der nicht auf das Sichtbare schaut und auf das Sichtbare starrt, der muss es mit unserem Herrn zu tun haben. Und dann geht es zuerst um den Willen. Und der Verstand muss klar dabei sein, also auch die kognitive Dimension, das muss miteinander immer wieder in einem solchen Lernprozess harmonisch geschehen. Und das ist eine Übungssache, solange wir hier sind. Also lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Innerstes. Wenn wir also den neuen inneren Menschen haben, dürfen wir das tun von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, wir dürfen dann ganz dabei sein. Das möchte Gott. Und nun vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist ein Mensch pessimistisch gestimmt, dann vergisst er auch nicht. Aber das, was in der Vergangenheit negativ war, kramt er immer wieder hervor, und das bestimmt die Gegenwart und die Zukunft. Bei den Optimisten ist das wieder anders. So nostalgisch verklärt wird die Vergangenheit durchleuchtet, hereingezogen in die Gegenwart, und dann wird das auch in die Zukunft projiziert. Und wir sollen weder Optimisten noch Pessimisten sein, obwohl das von der Grundstruktur her bleibt. Gott verändert nicht das Gefäß. Sollen wir biblische Realisten sein, die mit unserem Herrn rechnen? Und dann vergessen wir nicht, was er Gutes getan hat. Und haben wir nicht immer wieder Grund zum Loben und Danken? Wir haben hier morgens in den Gebetsgemeinschaften auch immer wieder zu Lob und Dank aufgerufen. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Und ich habe einmal erwähnt hier, wenn wir eine Lobdank, eine Lobpreiskur machen, ist das die beste Kur. Das hatte gerade oben bei der Schwester Bettina, die mit Dr. Meyer-Gerber zusammenarbeitet, sie gehört, und dann lag da jemand, ein Patient. Ja, sagt die Schwester, wenn das ja so ist, werde ich hier bald arbeitslos. Also bitte, wir dürfen dann auch zur Kur gehen. Aber es geht hier, das werden wir nachher noch hören, um das umfassende Heil. Der da vergibt alle deine Sünden. Der da heilt all deine Gebrechen, deine Krankheiten. Sündenvergebung ist der Einstieg in das Glaubensleben. Wir merken das immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, auch in den Evangelien. Der Herr Jesus hat immer bei der Begegnung eines Menschen in seelsorgerlichen Gesprächen den entscheidenden Wundenpunkt angerührt. Ich habe manchmal den Eindruck im seelsorgerlichen Gespräch, dass jemand von der Ecke redet, aber da liegt das eigentliche Problem in der ganz anderen. Nicht im rationalen Bereich, sondern wo es um Sünden geht. Der Lernprozess nach 2. Petrus Kapitel 1, wo wir entfalten dürfen von der göttlichen Tugend im Glauben, all diese wunderbaren lernprozessorientierten Bereiche, die da angegeben werden, bis hin zur letzten umfassenden Liebe. Da steht zum Schluss, bei wem diese Entwicklung nicht da ist, der hat die Vergebung, die Reinigung der Sünden vergessen. Liebe Geschwister, wir sollten uns auch mal fragen, wenn es im Glaubensleben nicht vorangeht, blockiert da innerlich irgendetwas? Dann haben wir wieder die Möglichkeit, zu unserem Herrn zu kommen, ihm das zu bekennen, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Und Johannes sagt, wir haben nur dann Gemeinschaft untereinander, wenn wir im Lichte wandeln, wie er ist, dann haben wir die Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn, und auch untereinander. Die Gemeinschaft funktioniert nur über unser Haupt, über unseren Herrn. Möchten wir das immer wieder bedenken. Aber Sündenvergebung ist nur ein Aspekt der Erlösung. Ist ein wunderbarer. Da steht im Griechischen ein Ausdruck im Kolosserbrief Aphesis. Das ist der Beginn einer Befreiung, wenn ein Schiff den Anker löst oder ein Pfeil von der Sehne schnellt. Vergebung. Aber wir haben auch schon gehört in diesen Tagen, es geht noch um mehr, um ein umfassendes Heil. Hier steht, der heilt alle Krankheiten. Es gibt ja heute ganze Bewegungen, die das als zentrales Anliegen machen, Krankenheilung. Ich bekam hier mal ein Heftchen von Siegfried Müller, der hier in Karlsruhe ja seinen wunderschönen Palast gebaut hat, mit Marmor aus Israel. Und ich wagte mal kritisch zu hinterfragen, muss es denn nur ein ganzes Heft mit Zeugnissen für körperliche Heilung geben? Das ist wunderbar, Gott kann das tun. Aber nichts von Vergebung, von Reinigung oder wie wir innerlich von unserem Ich, von der Macht der Sünde befreit werden. Das ist doch das eigentliche Problem, liebe Geschwister. Heil ist mehr als Heilung. Heil kann Heilung mit einschließen, muss es aber nicht. Wissen Sie, wie das ein Bruder mal anhand eines Bildes verdeutlicht hat? Da ist ein Strom, der zugleich schiffbar ist, er wird genutzt von der Schifffahrt. Dann aber gibt es da eine Sandbank und wenn der Wasserspiegel sinkt, ist die Schifffahrt gefährdet. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, damit das wieder funktioniert. Erstens, und damit das entweder, Hindernis beseitigen. Oder aber zweitens, der Wasserpegel muss steigen. Liebe Geschwister, eins von beiden tut Gott, aber wir können ihn nicht dirigieren, wie er handelt. Also alles wegbeten wollen, ist genauso falsch wie alles wie ein Müllschlucker auf sich nehmen und unter der Last dessen zerbrechen. Wir dürfen mit unseren Nöten, Problemen, Leiden zum Herrn kommen, mit Krankheiten oder was wir auch an Schwierigkeiten, Leiden im weiteren Sinne haben. Dann müssen wir aber wie in Paulus 8 geben, was der Herr sagt. Es kann sein, dass er die Krankheit, die Not, das Elend, die Schwierigkeit, das Problem, das Leiden wegnimmt. Meistens, wenn er in dem Erziehungsprozess sein Ziel erreicht hat. Oder aber, was Paulus gesagt bekam, als er darum bat, dass doch der Pfahl, der Dorn im Fleisch weggenommen werden möchte, da erhielt er die Antwort nach dreimaligem Gebet: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Das heißt, dann wird der Wasserpegel steigen. Die Schwierigkeit bleibt. Wie das Gott in ihrem Leben vollzieht, das wollen wir ihm überlassen. Sicher dürfen wir mit allen Nöten zu ihm kommen, dürfen auch um Heilung bitten, aber wir können das nicht erzwingen. Was meinen Sie, liebe Geschwister, wie viele psychische Nöte, wenn Heilungsevangelisten Heilung einem jeden anpreisen, versprechen und sagen, wenn du glaubst, muss das funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, was dann? Hier war eine Schwester aus Ungarn, schwer körperbehindert, ging zu einer Veranstaltung nach Karlsruhe, wo Bondke sprach. Ist ja sicher bekannt, jener Mähdrescher aus Afrika. Also nicht, ja, so hat er sich selber bezeichnet, also nicht mehr nur die Sichel nehmen, das ist ja ein Bild, das der Jesus gebraucht, die Ernte ist reif und dann kam in der damaligen Zeit die Erntehelfer mit der Sichel, später mit der Sense und heute ja mit Mähdrescher. Und er hat sich als Mähdrescher Gottes bezeichnet. Also, dann ist die Frau nach vorn gegangen, werfen Sie Ihre Krücken weg, glauben Sie. Und dann brach sie hinterher zusammen. Und die Frage nachher, als es nicht funktionierte, ja, im Grunde ist immer der, der keine Heilung erfährt, schuld. Ich weiß, in Berlin in einer solchen Gemeinde kommen kaum noch alte, kranke Geschwister in die Gemeinde, die werden gemieden. Es ist eine extreme charismatische Gemeinde, also nicht etwa die Hasenheide, nicht mein lieber Dieter, wo du herkommst und wo ich demnächst auch wieder bin. Wir haben einen lieben ehemaligen Bruder und seine Frau hier, die jetzt in Mülheim wohnen, die heute dabei sind. Ich grüße euch nochmal herzlich jetzt. Also, in einer anderen Gemeinde, wo ich das selber miterlebt habe und durch Bekannte erfahren habe. Man macht einen Bogen um die, die nicht geheilt werden, weil sie den Geist des Unglaubens haben. Liebe Geschwister, das sind ganz schlimme Dinge. Ich darf nochmal sagen, ich selber habe Krankenheilung erfahren. In der Familie. Ist etwas Wunderbares. Aber ich gehe damit nicht hausieren. Und verlange nicht, dass jeder, der glaubt, gesund wird, sondern es muss biblisch eingeordnet werden. Ich sage es nochmal an dieser Stelle. Heil ist mehr als Heilung. Und Paulus schreibt gerade nach der herrlichen Zusage in 2. Korinther 12, dass er sich nun freuen kann in all den Nöten, Schwierigkeiten, Leiden, die er ja durchlebt, durchlitten hat. Und was hat er alles um des Herrn willen in seinem Dienst erfahren müssen? Und er konnte im Gefängnis in Philippi, ich habe schon darauf hingewiesen, um die Zeit der Mitternacht mit seinem Gefährten Silas loben und preisen, auch in Nöten und Schwierigkeiten. Wie sie das Heil, das uns heute angeboten wird und vor allen Dingen durch den erhöhten Christus über Paulus uns vermittelt worden ist, das ist so gewaltig, das ist gar nicht abhängig von äußeren Situationen, Umständen und Verhältnissen, sondern sollte, ich weiß, was ich sage, nur Christo-zentriert sein, dass wir von ihm her Freude, Friede, Liebe, all das geschenkt bekommen und unabhängig werden von den Verhältnissen, auch von unserem Empfinden, Befinden, Nöten und Leiden. Wer das erfahren darf, wer den auferstandenen Christus, er lebt ja in uns, mit seiner Auferstehungskraft erfährt, nicht dir, das hast du ja auch erlebt, der darf trotz Schwierigkeiten, Nöten und Leiden dann die Herrlichkeit des Herrn erleben. Ich spreche den Bruder an, der schwer krank war und auch da wunderbar hindurchgetragen wurde. Wir wollen also loben und danken, weil wir ja ein Heil in Christus haben. Und auch wenn wir noch nicht im Sichtbaren erlebt und erfahren haben, was alle Verheißungen, die Ja und Amen sind in Christus Jesus bedeuten, wenn wir das noch nicht erlebt haben, dass wir zuvor danken. Es ist immer schön, Dank zu sagen, wenn wir etwas Gutes empfangen haben. Aber wer Dank opfert, tut das in einer Situation, wo er noch nicht im wahrnehmbaren Bereich das Ergebnis konkret in der Hand hält. Zu danken in Schwierigkeiten, Nöten und Leiden, da möchte ich Ihnen Mut machen. Wenn Sie also in dem Sinne eine Lob-, Dank- und Preiskur Ihr ganzes Leben lang durchführen, dann werden Sie von innen her eine Kraft erfahren, die Kraft des Auferstandenen selber bedeutet. Also der dir vergibt all deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen. Das sind zwei Aspekte, wofür der Psalmist, es ist David, dankt. Das dritte, der dein Leben vom Verderben erlöst. Im Alten Testament war Verderben primär ein Verderben, das sich am äußeren Menschen kundtat. Die Segnungen, die Israel gegeben wurden, etwa in 5. Mose 28, wenn Israel gehorsam wäre, waren immer äußerlicher Art, bezogen sich auf den Körper, auf die Familie, auf die Versorgung, bezogen sich darauf, dass Israel die Feinde immer besiegen sollte. Ein Segen im Sinne von Länge und Breite. Aber der Segen nach Epheser 1, Vers 3 für uns aus den himmlischen Örtern oder dem Überhimmlischen heißt es eigentlich, der ist primär geistlicher Art und bezieht auch Tiefe und Höhe mit ein. Wir dürfen zunächst mal wissen, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Der Zorn Gottes ruht über allem ungöttlichen, adamitischen, fleischlichen, bösen Wesen, wenn Sie Römer 1 und 2 kennen. Der Zorn Gottes wird aber auch nochmal einen Höhepunkt in der Geschichte und Heilsgeschichte erreichen, wenn nämlich nach der Offenbarung die drei Gerichtsarten sich entwickeln und ihren Höhepunkt erreichen in Form der Zornesschalengerichte. Sie wissen, sieben Siegelgerichte, sieben Posaunengerichte und dann sieben Zornesschalengerichte. Ich kann nicht im Einzelnen darauf eingehen, will nur noch mal darauf hinweisen, dass die Gemeinde nicht zu dem Zorn gesetzt ist, weil sie erlöst ist. Und sie wird auch demzufolge nicht in diese grausame Phase der heilsgeschichtlichen Entwicklung hineinkommen. Ist immer die Frage unter den Christen, wann wird die Entrückung stattfinden? Vor der letzten Jahrwoche, das sind die Ereignisse, die in der Offenbarung beschrieben werden. Denn Johannes, der Seher, sagt, ich war im Geist am Tage des Herrn. Ist nicht der Tag Jesu Christi, darin leben wir. Die Gemeinde ist vorgezogen. Auch in 1. Thessalonicher 5 steht das, dass die Gemeinde, ich habe es eben erwähnt, nicht gesetzt ist zum Zorn, sondern zur Errettung droben. Das ist nicht die Anfangserrettung, sondern es ist so eine Errettung, wie sie Lot und die Angehörigen beispielhaft erlebt haben, ehe die Katastrophe kam, das war auch ein Zornesgericht über Sodom und Gomorra, dass sie zuvor herausgerissen wurden. Und der Abraham ist ja ein Typus für die glaubende Gemeinde. Und der Henoch, der siebte nach Adam, der hat überhaupt keine äußeren Drangsale in dem Sinne erlebt. Manche sagen ja, die Gemeinde muss erst durch die schlimmsten Ereignisse zubereitet werden, damit sie entrückt werden kann. Nein, die Entrückung ist genauso ein Gnadengeschenk wie das Heilsangebot, Vergebung, Reinigung, Befreiung von der Macht der Sünden. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Und das beinhaltet Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Da gab es in Leonberg einen ehemaligen Missionar, der hat im Hinblick auf die Entrückung 12 Punkte genannt, Bedingungen, die die Christen erfüllen müssten, wenn sie bei der Entrückung dabei sein sollen. Und dann frage ich, und wer nur 11 erfüllt, der bleibt zurück. Ist das nicht wieder eine gesetzliche Reglementierung? Wenn Christus ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, dann beinhaltet das sogar schon unsere Entrückung dorthin. Denn wir sind mit ihm versetzt. Unser Politoma, unser Bürgertum ist bereits dort oben. Und nach Philipper 3, 20 und 21 erwarten wir von dort den wiederkommenden Herrn vor dem Zorn. Das ist meine feste Überzeugung. Stockmeier hatte mal auf die Frage, ob vor oder mitten in der letzten Jahrwoche oder am Ende gesagt, ach, das ist ein müßiger Streit, die meisten sind sowieso nicht innerlich bereit. Liebe Geschwister, wir können leicht darüber reden. Es ist klar, nur wirklich Entrückte sind und werden entrückt. Denn Lot Zweib ist uns auch negativ zum Vorbild geschehen. Wer also so am Irdischen hängt und klebt wie Lot Zweib, zurückschauen muss, wahrscheinlich wegen des schönen Anwesens, des Häuschens, nicht da in dem Schwabenland, habe ich also jetzt seit 6 Jahren kennengelernt, schaffe, schaffe, Häusle baue. Aber das geht allen Deutschen und denen hier im Wohlstandsland so, nicht? Nicht nur im Schwabenland, ne, gell? Ja? Innerlich gelöst sein, ist eine Konsequenz. Aber es ist kein moralischer Appell, sondern die Liebe drängt uns. Also der uns auch vom Verderben erlöst hat. Gott will nicht unser Verderben und in Christus sind wir Geheilte, Befreite. Ein viertes, was da schon drin steckt, angelthaft in diesem Psalm. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also hier ist schon eine Krönung vorausgeschaut. Sicher, David wird als Gottessohn, als Menschensohn und auch als Königssohn betrachtet in den verschiedenen Funktionen. Da geht es auch um die Darstellung des Reiches Gottes einmal auf Erden in Form des kommenden Friedensreiches, wo von Zion das Heil ausgeht. Für uns geht es um eine himmlische Berufung, die darüber hinausgeht und die noch mehr umfasst. Aber auch uns sind Kronen verheißen. 2 nenne ich. Was sagt Paulus von sich? Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Das war ja sein Thema. Die Gerechtigkeit allein aus Gnaden. Die Krone der Gerechtigkeit war ihm beigelegt. Und wem noch? Allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also gar nicht, du musst 1., 2., 3. bis 12. das alles genau beachten. Ich glaube, da käme man doch wahrscheinlich ständig in eine falsche Gewissenskontrolle. Man käme unter psychologischen gesetzlichen Druck. Wer seine Erscheinung lieb hat, das ist das Kennzeichen. Und wer ihn lieb hat, der wird alles andere in die richtige Prioritätenfolge setzen. In Philipper 3 spricht Paulus von dem herrlichen Ziel der himmlischen Berufung, dem Kleinod. Dem jagt er nach. Da geht's also nicht so um gemütliches Schlendern, sondern ein Nachjagen, wie ich es gestern Abend sagte, von 1. Korinther 9 her, wo wir das Ziel haben, als Erstlinge in diesem Lauf ans Ziel zu kommen. Und in Verbindung mit dem Erreichen des Zieles gibt es dann Lohn oder Preis. Und der Lohn ist eine Krone. Es gibt noch eine zweite, die ich noch nennen möchte. Das ist die Krone des Lebens. Und hier wird angesprochen Gnade und Barmherzigkeit. Die Gnade in Christus ist voraussetzungslos, aber was wir damit machen, das hängt von unserer Hingabe und der Treue ab. Was wir auf dem Grund nach 1. Korinther 3, der dort gelegt ist, von Vers 11 an, was wir darauf aufbauen, ich habe das hier schon des Öfteren in anderen Zusammenhängen auch angesprochen, das hängt von unserer Mitwirkung im Geist ab. Er ist der, das Wollen und Vollbringen in uns wirkt. Auswirken, da steht sogar mit Furcht und Zittern, auswirken ist unsere Sache. Und da geht es um die eine Gruppe, Gold, Silber, Edelsteine, das, was wir ja gar nicht produzieren können. Es wäre ja schön, wir nehmen wie so ein Gärtner Samen oder eine Pflanze und könnten jetzt ein Goldklümpchen da hineinlegen in die Erde und das würde wachsen und Goldfrüchte bringen. Es geht leider nicht. Hat noch kein Mensch fertig gemacht. Silber, Edelsteine ebenso wenig. Das geschieht unter Druck und Hitze im Verborgenen. Da wächst es. Und das kann nur allein von Gott, dem Schöpfer, gewirkt werden. Aber Holz, Heu, Stoppeln, das können wir als Hobbygärtner, als Landwirte, das können wir selber beeinflussen. Und wie schnell ist das Heu dahin? Heu steht für Vergängliches. Stoppeln für Fruchtleere. Holz für rein Menschliches. Und das andere für Glauben, Reinheit und Heiligkeit. Möchte Gott uns schenken, dass wir so das Ziel ins Auge fassen und auch damit rechnen, dass der Herr uns einmal krönt. Denn mitherrschen, mitregieren ist die entscheidende Aufgabe der Gemeinde, der Herauswahl, der Ekklesia. Ach, was wird die Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi so vordergründig, so diesseitsorientiert, so kurzfristig beschrieben. Der Hauptsache errettet und da müssen wir was tun. Und dann erleben wir all diese Zeiterscheinungen. Da sagen einige, der Hauptsache, ich bin errettet. Und dann können die anderen alle verloren gehen. Dann ist das Ziel erreicht. Sagte mal jemand scheinbar ganz demütig, ach, wenn ich nur gleich hinter der Himmelspforte so ein Himmelsbänkchen bekomme, dann bin ich zufrieden. Klingt so demütig, ja? Nein, mitherrschen, mitregieren. Die ganze Schöpfung wartet nach Römer 8, worauf? Dass die Söhne Gottes offenbar werden, damit auch die ganze Schöpfung befreit wird. Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das ist ein Ziel. Ich komme nachher noch drauf. Das hängt mit Krone, mit Mitherrschen zusammen. Die Bedingung, ich will damit diesen Punkt abschließen, ist, dass wir hier mit leiden und mit dulden. Und das ist der Kampfpreis. Möchte Gott uns das aufschließen. Nicht nur Errettete zu sein, sondern mit unserem Haupt als Fülle Christus zu herrschen und zu regieren. Ein fünfter Aspekt, wofür der Psalmist dankt, der deinen Mund fröhlich macht. Wer gehörte gestern Abend zur Familie Fröhlich? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Ja, wir haben gestern Abend so nett verschiedene Familien da repräsentiert. Also die Familie Fröhlich müsste uns das jetzt exorzieren, aber nicht nur sie, sondern alle sollten diesen Grundtenor des Lobens und Dankens haben. Ich gehörte zur Familie Höflich, ja. Also wenn ich mir eine hätte aussuchen können, ich glaube, ich wäre auch lieber zur Familie Fröhlich gegangen. Mein Vorgänger an einer Schule hieß Fröhlich. Ich wäre ja da gar nicht an die Schule gekommen als Schulleiter, wenn der genau nicht das Gegenteil in seinem Leben praktiziert hätte. Der war alles andere als fröhlich. Der hat resigniert und ist dann aus dem Schuldienst ausgeschieden und in die freie Wirtschaft gegangen. Also das Fröhlichsein hängt nicht vom Namen ab. Das ist eine Grundstimmung, die der Herr durch seinen Geist in uns wirken möchte. Freut euch in dem Herrn. Alle Wege. Alle Zeit. Wie geschieht das? Indem wir das Heil in Christus bezeugen durch unser Sein, aber auch indem wir es mit dem Munde bekennen. Es gibt manchmal bei Gläubigen einen Aberglauben in dem Sinne. Ich spreche mit einer Schwester, aber wenn sie wüssten, ich mache ihr Mut, aber wenn sie meine Verhältnisse kennen, ich weise sie auf dem Wort Gottes hin, aber meine Situation, die können sie nicht beurteilen. Und dann habe ich ihr gesagt, tja, ob der Herr wohl mit ihrer Situation auch fertig wird, ich glaube bei ihnen nicht. Auf einmal fing sie an zu lachen und merkte, worum es ging. Ist denn der Herr nicht größer als die Not? Kennt er ihre Lage? Da hat in Berlin in einer großen Kirche ein Pastor mal vor einem bunt zusammengewürfelten Haufen gesprochen. Die Gammler saßen da drin, Studenten, Ehebedingungen, alles war da in Berlin vertreten. Und dann sagt er, wer ist hier, hat die verschiedenen Gruppen abgefragt und hat alle aufgezählt. Auch die Hausfrauen, liebe Hausfrau, ihre Situation am Kochtopf mit den Problemen, den vielen Kindern, wir haben ja einige. Und dann hat er immer gesagt, der Herr kennt ihre Lage und ist Herr ihrer Lage. Die im Beruf Stehenden, der Herr kennt ihre Probleme, ihre Lage und ist Herr der Lage. Das meint genau das, was dieser Grundtenor ausdrücken will. Wir können nur uns freuen in dem Herrn, wenn wir wissen, unser Herr ist immer größer als die Umstände, Verhältnisse, Schwierigkeiten und Nöte. Ich habe bereits darauf hingewiesen. Ein sechstes. Und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wissen Sie, was mit älteren Adlern geschieht? Sie haben ja da drüben einen Adler oder mehrere, ich weiß nicht wie viele, in Aktion gesehen. Zu einer ganz bestimmten Zeit streifen die ihr Federkleid ab an den Felsenriffen. Und ein neues Federkleid kann sie wieder neu beflügeln. Und dann steigt so ein Adler wieder hoch in die Lüfte, jung und frisch. Möchten wir auch, ja? Aber es geschieht eben nicht, wenn wir den paulinischen Aspekt hinzuziehen, in dem Sinne, dass wir Älteren wieder halbstarke werden. Dass wir sagen, na, wo ist das nächste Klavier? Her damit, ich kann es transportieren. Sicher, ich bin dankbar, dass ich körperlich noch sportlich fit bin. Ich war gerade mal im Schwimmbad da und ein paar junge Burschen meinten, ich sollte mal aufs 3 Meter gehen. Es geht also noch, dass ich ein Salto machen kann. Dafür bin ich dankbar. Aber ich weiß, eines Tages ist das vorbei. Der äußere Mensch vergeht. Der nimmt ab. Nächstes haben die Väter beim Fußballspiel schon gemerkt, die Jüngeren haben gewonnen. Oder wenn wir das sehen, nicht da drüben sitzt hier in dem anderen Raum die liebe Frau unseres Missionars Stegmeier, die Probleme hat mit dem Laufen. Sie sitzt sogar im Rollstuhl. Dann sagt Paulus, wenn auch der äußere Mensch vergeht, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und dieser innere Mensch, der soll, das ist also dem Geiste nach, über die Seele auch den Leib beherrschen. Und insofern möchte ich nochmal an dem Bild anknüpfen, das uns hier sehr anschaulich von Pastor Henninger vermittelt wurde. Sie erinnern sich an dieses Gefäß mit den Steinen drin. Nach dem Kolosserbrief ist das ein ganz entscheidender Teil der Handlung, leget ab, leget ab, wenn wir die herrliche Stellung in Christus haben. Da steht aber auch noch ein zweites, nämlich haltet im Tode. Das, was mit unseren Anlagen, mit den Trieben zusammenhängt im psychosomatischen Bereich, das können wir nicht ablegen. Steht nachher da, Zorn sollen wir ablegen, aber so manche Lust, die kann ich nicht ablegen, auf dass sie nie wieder käme. Sie empfinden doch, wenn Sie hier am am Eiskühlschrank vorbeigehen, immer wieder mal eine Lust, nicht? Haben Sie die so abgelegt, dass Sie nie wieder ein Eis essen möchten? Das, nicht? Nein, das dürfen Sie auch. Ist nur die Frage, ob wir von den Lüsten und Begierden beherrscht werden oder ob nach Galater 5 der Geist in uns den alten Menschen im Tode halten kann mit den Lüsten und Begierden, und zwar mit den bösen Lüsten. Und das hängt mit der Gefäßsituation zusammen. Das kann man nicht immer alles in so einem Versuch darstellen. Was zu unserem Gefäß gehört, zu unserer psychischen, physischen Struktur und was daraus kommt, das sollen wir immer wieder im Tode halten. Und das ist ein lebenslanger Kampf. Und Paulus sagte zum Schluss, ich habe diesen guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jung werden bedeutet, dass wir dem Geiste Gottes Raum geben und den alten Menschen mit dem adamitischen Wesen im Tode halten, weil der alte Mensch bereits mitgekreuzigt ist. Das Fleisch kann jederzeit wieder sich bemerkbar machen. Luther hat darum gesagt, das Biest kann schwimmen. Denn in der Taufe wird ja dargestellt, das ist eigentlich ein Symbol dafür, dass der alte Mensch mitgekreuzigt begraben ist, also untergetaucht wird und der neue kommt empor. Aber das ist nicht ein einmaliger Akt, dass dann nie mehr der alte Mensch sich rührt. Das merken wir doch. Darum sollten wir das praktizieren, den alten Menschen im Tod halten, damit der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird, damit der innere Mensch die Herrschaft über den Äußeren bekommt. Und dann haben wir den Auferstandenen in uns leben. Liebe Geschwister, das ist mehr als Krankenheilung. Ich habe das schon mal gesagt. Wenn der Geist nach Römer 8 in uns wohnt, der Heilige Geist ist der Geist Jesu Christi, der Geist des Vaters, dann will dieser Geist unsere sterblichen Leiber, nicht die Gestorbenen, die sterblichen Leiber lebendig machen, ständig. Das habe ich einmal in einer ganz schwierigen Krankheitssituation erfahren, wo ich dachte, es geht hier zu Ende. Dann hat der Herr selber eingegriffen. Das war so eine Situation, wo er die Verhältnisse verändert hat. Aber ich muss immer wieder abhängig sein von ihm, weil ich noch so bestimmte Dinge verspüre. Also, der uns jung macht, immer jünger von innen heraus. Und dann können wir uns über die Schwierigkeiten erheben, wie ein Adler, der majestätisch davonfliegt und getragen wird, im aerodynamischen Sinne, in wunderbarer Weise. Und wir dürfen auch dem Ziel entgegenschauen. Ein siebter Punkt noch, ist der letzte Punkt, weshalb David dann, der dir Gerechtigkeit verschafft und auch Gerechtigkeit und Gericht allen. Liebe Geschwister, ich bin so dankbar, dass Gott einmal alles aufarbeiten wird, was uns hier nicht gelingt und was an schaurigen Prozessen, Leiden, Nöten, Kriegen in dieser Welt geschehen ist. Wir Deutsche haben die Zeit des Nationalsozialismus nicht biblisch göttlich aufgearbeitet. Ist wohl auch gar nicht in dieser Zeit so dran. Aber zumindest Gottesfurcht hätte sein können. Und die Zeit der SED-Herrschaft da drüben ist genauso ein Problem. Honecker wird einmal drüben nach Offenbarung 19 bis 21 vor dem Weißen Thron erscheinen müssen. Und dann kann er sich nicht mit einem sozialistischen Gewäsch herausschwätzen. Aber auch die Moralapostel in der Partei, die das C davor hat, bitte, ich will nicht, Sie verstehen recht, parteipolitisch hier argumentieren, ich gehöre keiner Partei an, und wie auch immer die Parteien heißen, es geht um die innerste Einstellung. Da werden die Motive deutlich, wie wir gedacht haben nach Matthäus 5. Und wer Rache gesagt hat, also seinen Bruder am liebsten auf den Mond wünscht, ja, der hat eigentlich schon Totschlag begangen. Die Motive werden da einmal gerichtet. Aber ich darf nochmal sagen, die Gemeinde sollte ja dankbar sein, Wer an Jesus Christus glaubt nach Johannes 5, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht mehr in das Gericht. Sondern wir werden sogar mitrichten, wenn wir den Bema Christu erlebt haben. Wir werden dem Vater dargestellt ohne Flecken und Runzeln. Der Herr wird einmal Gerechtigkeit und Gericht allen schaffen. Und zwar in einem Gericht, das absolut gerecht ist. Was wohl auf Erden nie gelingt. Wir dürfen damit rechnen, dass unser Herr durch Gericht und Gnade zum Ziel kommt. Ich habe hier, und auch andere Brüder haben das getan, formuliert: kein Gericht ohne Gnade, aber auch keine Gnade ohne Gericht. Und wir dürfen hier die Gnade in dem Sinne annehmen, dass wir uns in das Licht Gottes stellen und selber durchlichten, durchrichten lassen. Und wer das tut, kommt nicht ins Gericht. Aber alle anderen werden dann einmal zwangsweise vor diesen letzten Gerichtsthron zitiert. Dann wird einmal die ganze Erde alles wieder hergeben, was je an Menschheit auf dieser Erde in den verschiedenen Geschichtsepochen vorhanden war. Alle werden wieder lebendig gemacht und dort gerichtet. Ich denke, wir müssen auch diese Ziele und Aspekte sehen. Das wird leider heute gar nicht mehr verkündigt, auch dieser heilsgeschichtliche Zusammenhang. Da beten wir nach dem Apostolikum: von dann her kommen wir zu richten die Lebendigen und die Toten. Es wird viel differenzierter dargestellt. Die Gemeinde hat so eine herrliche Aufgabe, das ist ja im Programm der Kirchen leider verloren gegangen. Wir sind gesetzt, als Glieder des Leibes mit dem Fülle Christus zu richten. Und damit auch einmal, wenn wir Gerechtigkeit an uns haben erfahren dürfen und die Krone der Gerechtigkeit haben empfangen dürfen, unsere Position einnehmen. Bis zu dem Ziel hin, da Gott sein wird, alles in allem. Denn, es heißt da zum Schluss: barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird äonenlang hadern. Unendlich hadern. Steht das da? Hier steht doch: er wird nicht immer hadern. Noch ewiglich Zorn hallen. Zorn im Sinne des Gerichts, aber mit einem herrlichen Ziel. Das dürfen wir wissen. Gott wird einmal sein, alles in allem. Darum dürfen wir uns freuen. Was hat unser Herr für herrliche Perspektiven mit uns? Forschen Sie im Wort. Lassen Sie sich diese Heilsgeschichte immer wieder durch das Studieren oder auch durch das Lesen entsprechender Schriften aufschließen, damit wir unsere Aufgabe erkennen und damit wir auch die Zielsetzung kennen und uns darüber freuen. Denn es heißt, und das ist meine Schlussbemerkung hier noch in dem Text: er hat Mose wissen lassen, und zwar ihn wissen lassen, seine Wege und Israel sein Tun. Und der Gemeinde ist ein Geheimnis erschlossen, nämlich das Geheimnis seines Willens. Das ist ein Geheimnis, kein Rätsel. Ein Rätsel kann ich lösen. Ein Geheimnis wird immer weiter enthüllt, immer tiefer erschlossen. Dieses Geheimnis aber setzt voraus, dass wir das Geheimnis Christus in uns kennen, Christus unter den Nationen. Das sind nur drei von den Geheimnissen, die dem Apostel Paulus geoffenbart sind. Ich bin dankbar, dass ich also auch diese herrliche Zielsetzung Ihnen am Schluss nochmal vermitteln durfte. Sei mein Schlusswort: loben und preisen auf der Grundlage eines wunderbaren Heils, wie wir es in diesen Tagen hören durften. Loben und preisen ihn zur Ehre. Wir können das nicht von uns aus, es kann nur der Geist in uns wirken. Wir sind als Menschen zu schwach. Wir können nicht aus uns heraus ihm Dank bringen. Er will's wirken und möchte schenken, dass wir uns so in diesen Prozess hineinnehmen lassen, bis zum herrlichen Ziel. Darauf dürfen wir uns freuen, dass Gott einmal die Gemeinde wunderbar darstellen wird, ohne Flecken und Runzeln. Und wenn wir uns hier nicht mehr wiedersehen, es gibt immer einige, die man zum letzten Mal gesehen hat, dann dürfen wir wissen, als Glieder des Leibes haben wir eine herrliche Perspektive. Und die wollte ich Ihnen zum Schluss aufzeigen. Der Herr segne Sie, der Herr gebe Ihnen Gnade und ich wünsche Ihnen all das, was ich eben hier habe vermitteln dürfen, weil ich mir das zuerst selber auch sage. Wir wollen noch beten. Du treuer Gott und Vater, hab von Herzen Dank für die Gemeinschaft, für alles, was du uns in diesen Tagen geschenkt hast, für deine Liebe und Güte, für dein Wort, für das, was du uns aufgeschlossen hast, für die herrliche Zielsetzung. Und darum wollen wir nicht vergessen, was du Gutes getan hast, ja, der du ständig nicht nur das Gute, sondern sogar das Vollkommene, das Wohlgefällige wirkst. Ehre sei darum deinen Namen. Amen.